Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ich habe mir Bettina Tietjen heute eingeladen, ein Gast, auf den ich mich immer wirklich sehr freue. Und wir reisen mit Bettina heute an diesem Morgen in die Phase der Abnabelung. Dann, wenn wir vielleicht nach dem Abi, nach der Lehre unsere Flügel ausbreiten und uns auf die Reise begeben mit diesen Fragen, hey, wo gehöre ich eigentlich hin? Was macht ein erfülltes Leben für mich aus? Und ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hattest für den HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen, liebe Bettina.
Ja, hallo Bärbel. Freue mich, mal wieder hier zu sein.
Ja, wir werden heute in deinen alten Tagebüchern ein bisschen stöbern und alle Zuhörer und Zuhörerinnen müssen sich festhalten, auch eine Bettina Tietjen war A mal jung und B wird sie älter.
Ja, das, man glaubt es kaum, aber so geht es uns ja allen, ne?
Ja, genau. Also über das Älterwerden und über Erinnerungen und das, was sie mit uns machen und wo wir sie dann aufheben, reden wir gleich. Aber heute ist ja auf jeden Fall für alle Mütter ein ganz besonderer Tag. Wird der bei euch gefeiert?
Also ich sage immer, jeden Tag ist Muttertag. Ne? Ich finde immer, die Kinder müssen ihre Mutter immer wertschätzen, nicht nur an einem Tag im Jahr. Wir machen das, wie es gerade kommt. Also wenn wir Zeit haben, uns zu sehen, dann sehen wir uns und sonst sehen wir uns sowieso regelmäßig und sind lieb zueinander. Also ich bin auch keinem Kind, naja, 25 und 27, ja. Also keinem meiner Kinder böse, wenn sie am Muttertag nicht mit Blumen vor der Tür stehen.
Okay, da bist du also ganz entspannt. Und bei Schniewins im Rheinhaus in Wuppertal, gab es da Muttertagsritual, musstest du da basteltechnisch besonders begabt sein?
Ja, das war bei uns sehr wichtig. Also das, ich weiß nicht, ob da, wahrscheinlich war das auch früher in den 60ern oder 70ern, war das noch ein wichtigerer Tag als heute. Also meine Mutter hat schon erwartet, dass wir dann Frühstück machen und sie so ein bisschen beschenken und ein bisschen verwöhnen. Und ich erinnere mich noch, dass wir im Garten dann Blumen gepflückt haben und so ein Blumenherz auf den Boden gelegt haben für sie und den Tisch geschmückt. Und also das war schon Muttertag, das war schon ein Event.
Ich hatte mit meinem Bruder immer die Auseinandersetzung, dass ich immer dachte, er ist viel zu laut, wenn wir uns dann in die Küche schleichen und den Frühstückstisch decken. Und Mütter tun dann ja sowieso immer so, als wenn sie noch schliefen. Ne?
Genau, als ob sie nichts merken. Aber die freuen sich dann schon, ne, wenn sie ein bisschen gefeiert werden.
Ist der Tag für dich schmerzhaft, wenn du dann eben vielleicht auch nochmal an deine Mutter ganz besonders denkst? Du hast sie ja an Krebs verloren, da warst du erst 30.
Ja, also das mache ich nicht an so einem Tag fest. Also ich denke oft an meine Mutter, ich vermisse sie bis heute und finde es natürlich unendlich schade, dass sie ganz vieles in meinem Leben nicht mitbekommen hat. Aber ja, ich glaube, also meine Mutter, weil die ja, wie alt wäre die denn jetzt überhaupt?
Ja, du rechne du
Jahrgang
mal.
Jahrgang 25.
Oh, Jahrgang 25, Jahrgang 25 35, 45,
die wäre schon 97. Ah, 97. Ja, also meine Mutter, wenn sie mit 97 noch fit wäre und leben würde, dann würde ich die auf jeden Fall feiern, immer am Muttertag. Da würde sie sich auch drüber freuen, das weiß ich genau.
Wir feiern heute natürlich alle Mütter, aber wir feiern jetzt im Sonntagstalk erstmal dich, liebe Bettina. Bis gleich.
Bis gleich.
Bettina Tietjen ist Fernsehmoderatorin, Spezialgebiet Talkshow. Sie ist Autorin und ja, wir können jetzt ein bisschen mitblättern in ihren alten Tagebüchern, denn daraus, aus diesen vielen Tagebüchern, ist ein Buch entstanden. Das hat zu tun mit Erinnerungen und der Frage, wo gehöre ich eigentlich hin? Was macht ein erfülltes Leben aus? Wie und wo finde ich den Menschen, die Menschen, mit denen ich mein Leben tatsächlich teilen will? Tagebuch schreiben. Ist das etwas, was du heute noch machst? Nee. Oder gehört das irgendwie dann doch in die Teenagerjahre?
Ich habe es ja schon immerhin bis zu meinem 31. Lebensjahr gemacht. Ne? Also ich habe ja schlagartig damit aufgehört, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Das ist
Ach so.
Ja das Lustige.
Die Seiten sind gefüllt mit der Sehnsucht, wann kommt er endlich?
Genau.
Da war er da, dann hast du aufgehört.
Ja. Das ist doch witzig, ne? Also ich habe mich ja wirklich von 14 bis 31 danach gesehnt, endlich den richtigen Mann zu treffen. Und dann habe ich ihn getroffen und dann hatte ich nicht mehr diese Sorgen und Nöte offensichtlich, die ich zu Papier bringen wollte. Ich sage aber auch, vielleicht ist mein Mann ja auch mein Mensch gewordenes Tagebuch, weil ich mit ihm natürlich seitdem auch ganz viel rede und wir uns alles erzählen und wir uns austauschen und vielleicht brauche ich das dann auch
ja,
einfach
das
nicht mehr.
Männer sind ja häufig wie Bücher mit sehr vielen Seiten. Ein unbeschriebenes Blatt ist er jetzt auch nicht mehr, aber wie hast du ihn denn damals in diesen jungen Jahren auch so beschrieben, diesen Menschen, mit denen du dann dein Leben verbringen willst? Du bist ja nochmal eingetaucht. Gibt es dazu Passagen?
Ja, also es gibt, ich habe gar nicht konkret geschrieben, also jedenfalls in den ersten Jahren nicht, wie ich ihn mir vorstelle. Ich habe nur immer geschrieben, ich möchte die ganz große Liebe finden. Ich möchte wirklich, also lieber ohne Mann sein, als ohne diese wirklich wahre, riesengroße Liebe zu einem Mann, der mich genauso liebt und der zu mir passt und mit dem ich eine Familie gründen kann. Also das war mein Ziel. Ich habe ja auch viel gelesen und habe dann in der Literatur auch immer so oder auch im Kino dann immer so Liebesgeschichten entdeckt, wo ich dachte, ja, so muss es sein.
Amour
so, genau
fou,
so muss
Amour
es sein.
Fou, ja, wolltest genau. du natürlich. Und drunter machst du es natürlich nicht. Keine Kompromisse.
Ich habe mich auch immer so in Schauspieler verliebt. Ich habe mich ja dann ständig in Robert Redford habe ich mich verliebt, in Anthony Perkins, in Dirk Bogart, in David Carradine. Also ich habe im Kino ziemlich viele tolle Männer entdeckt, die ich aber leider ja nicht kennengelernt habe. Aber dann habe ich ja dann doch endlich einen gefunden.
Woran hast du denn gemerkt? Ja, das ist der Mann, mit dem ich eben all diese Geschichten, die Fenster, die das Leben eben so ausmachen, dann auch tatsächlich teilen will. Weiß man das, wenn er vor einem steht?
Also ich habe das irgendwie gespürt. Das Lustige ist, ich habe mich halt verknallt, ne, auf den ersten Blick.
Aber so. Komm, das hast du öfter, wenn man liest,
ja,
früher
das,
war ich auch mal
jung. Das ist es ja. Ich habe mich andauernd verknallt und niemand hat mich ernst genommen, als ich gesagt habe, ich glaube, das ist er jetzt. Meine Schwester, meine Freundin haben alle gesagt, ja, ja, die haben nur abgewunken, haben gesagt, in 2 Wochen ist der verliebt sich in den nächsten. Ich habe gesagt, nein, das ist anders dieses Mal.
Dieses anders? Was hatte nicht. Der, was Robert Redford eben
das,
nicht hatte?
Keine Ahnung, das kann ich mir bis heute ja nicht so richtig, ich konnte es mir da auch nicht erklären. Mein Tagebucheintrag war auch so, ja, was, ich weiß auch nicht, warum ich mich jetzt so wahnsinnig in ihn verliebt habe, aber ich glaube einfach, der ist der Richtige für mich. Ich würde ihn gerne heiraten, habe ich geschrieben. Ja, weiß ich, sein Lachen, die Augen, das, ja, seine Art, irgendwie der norddeutsche Slang. Ich fand ihn einfach klasse, ich fand ihn toll. Und lustigerweise, das Allerlustigste ist, dass ich bei der Suche nach meinen Tagebüchern, ich habe ja sehr lange danach gesucht, ich hatte die ja verlegt und ich brauchte die ja nun, um dieses Buch zu schreiben. Und bei dieser Suche bin ich auf alle möglichen alten Sachen gestoßen, unter anderem auf ein gebundenes Heftchen, was mir eine damalige Freundin zur Hochzeit geschenkt hatte. Das war die Mitschrift eines Gesprächs, was wir beide über Männer geführt hatten. Mit 31. Idee. Jetzt hat sie aufgenommen und hat mir das alles abgeschrieben und hat mir das zur Hochzeit geschenkt. Und die Beschreibung des Mannes, den ich mir als Idealmann vorstelle, passte zu, ich würde fast 90% genau auf meinen Mann.
Ist das nicht verrückt? Oh mein Gott, das ist ja fast ein bisschen, ich kriege Gänsehaut.
Das ist spooky, ne? Aber ja. es ist so.
Aber du warst eben eine Suchende ja lange in sehr vielen Bereichen.
Ja, auf jeden Fall. Ich war eine Sehnende und Suchende. Ich war immer so im Leben, ich habe immer mit dem Leben Sinn des Lebens gehadert, habe mich immer gefragt, warum bin ich eigentlich auf der Welt, wo gehöre ich hin, wo ist mein Platz, wo sind die Menschen, die zu mir passen und was mache ich mit meiner Zeit? Ein Riesenproblem war für mich immer die Zeit. Ich habe immer gedacht, ich habe begrenzte Zeit. Wir haben ja alle nur begrenzte Zeit in diesem Leben und die möchte ich gerne optimal nutzen, die Chance, die ich habe. Und das fand ich interessant, dass ich mich da so intensiv mit auseinandergesetzt habe. Das ist ja gut eigentlich. Ne?
Ja, genau. Und über die Einzelheiten dieses Suchens wollen wir heute im Laufe des Vormittags natürlich noch mal reden. Aber welche Aufgabe hatte dann das Schreiben? Das auch festzuhalten oder das zu ordnen? Oder kann ja auch was Vertrautes sein, was man sonst der besten Freundin oder den Eltern, Geschwistern nicht anvertraut?
Ja, genau. Ich glaube, das waren halt meine Gedanken, meine innersten Gedanken, die ich nicht so gern mit anderen teilen wollte oder die ich mich vielleicht auch nicht getraut habe, mit anderen zu teilen. Und ich habe das zur Reflexion gebraucht. Ich glaube, ich musste einfach Klarheit in meine Gedanken bringen, so alles sortieren und ausformulieren. Ich habe das ja sehr sorgfältig formuliert. Also ich war teilweise schwer beeindruckt. Ich habe gedacht, mein Gott, solche Formulierungen, die würde ich heute gar nicht mehr hinkriegen. Nach 30 Jahren Fernsehen, weil man ja doch in der Sprache auch sehr, durch den Job einfach, wird man ja ein bisschen schlichter in der Sprache, weil man ja auch von vielen verstanden
du
werden möchte.
Du nicht,
ne?
Bettina, du nicht. Du bist immer eloquent, du bist immer auf dem Punkt, aber du bist natürlich nicht mehr ausschweifend und das ist man natürlich manchmal in den Tagebüchern. Aber wo lagen sie denn jetzt?
Die waren im Keller in einem Schreibtisch, den ich von meinem Großvater geerbt habe und da war eine Schublade, die war abgeschlossen und der Schlüssel war weg. Auf die Idee, dass in dieser Schublade die sein könnten, bin ich einfach nicht gekommen. Ich habe alles auf den Kopf gestellt, den ganzen Keller. Ich habe, wie gesagt, angestaubte, vom Kinderwagen über altes
Spielzeug.
Oh mein
Gott, du hast mal richtig aufgeräumt.
Eben leider nicht. Ich habe alles wieder dahin getan, wo es war.
Ich dachte, du bist jetzt sehr prominent auf eBay, weil du all deinen alten Krams nochmal veräußert hast. Aber fehlte da nicht nur der Schlüssel am Schreibtisch, sondern auch Tagebücher hatten ja früher immer so ein kleines Schloss. Darüber müssen wir gleich reden, ob die noch da waren. Bettina Tietjen geht mit uns auf Erinnerungsreise. Früher war ich auch mal jung. Heißt ihr aktuelles Buch. Gleich mehr mit dir, liebe Bettina. Irgendwo, Mann, müssen die doch sein. Ich schmeiß doch sowas nicht weg. Das waren Gedanken, die Bettina Tietjen hatte, als sie im Keller Kisten, Schachteln, Kartons durchwühlt hat auf der Suche nach ihren alten Tagebüchern. Irgendwann hatte mein heutiger Gast, die Moderatorin und Autorin, dann die Idee, ob sie vielleicht in der verschlossenen Schublade des alten Schreibtisches sind. Aber der Schlüssel war weg. Also Bettina, wie hast du die denn dann aufgekriegt?
Mein Mann hatte, der ist ja handwerklich geschickt, der hat dann einen Draht genommen und hat dann da so lange drin rumgepult in diesem Schloss.
Der alte Einbrecher.
Bis das irgendwie aufgekriegt hat. Und da war ich natürlich überglücklich, dass ich sie gefunden hatte, weil ich mir das jetzt auch wirklich in den Kopf gesetzt hatte, diese Bücher zu lesen und dann zu überlegen, ob ich da vielleicht was von veröffentliche. Und das war ein längerer Prozess, bis ich mich dann auch wirklich dazu entschieden habe.
Nun läufst du ja auch schon einige Jahrzehnte auf diesem Planeten herum. Was war denn der Impuls, nochmal zurückzuschauen? Was war die Frage, die dich angetrieben hat?
Das war eigentlich so diese Lebensphase, wenn die Kinder dann weg sind, sind ja jetzt schon eine Weile aus dem Haus und studieren und dann reflektiert man ja, man blickt so zurück. Im Umfeld passieren ja auch Dinge, leider auch traurige Dinge, ne? Das, Menschen werden krank und sterben und man wird ja auch dann manchmal hat man so nachdenkliche Momente, wo man überlegt, wo bin ich eigentlich, wie habe ich bisher gelebt, bin ich glücklich, warum bin ich glücklich, wie war ich früher. Also all diese Gedanken habe ich mir gemacht und dann habe ich mich immer mehr darauf versteift, dass ich, um wirklich zu verstehen, warum ich heute bin, wie ich bin und wie ich das Leben sehe, dass ich dazu erstmal wissen muss, wie ich früher eigentlich genau war. Denn ich wusste ja, man erinnert zwar viele Dinge, aber vieles ist ja ganz anders, als man es erinnert, ne? Weil das Gehirn sich ja die Dinge so zurechtbiegt.
Die Filter sind schon drüber, genau.
Genau, genau. Und das war auch so. Das war auch so.
Also, ja, also du hast dich dann selber praktisch nochmal überrascht, wenn ich mich richtig verstehe.
Ja, ich habe ein mir unbekanntes Wesen entdeckt.
Was in dir wohnt, was in dir wohnt, was nur wie so ein Baumkuchen mit ganz vielen Schichten.
Genau, oder wie diese Pöppchen, diese russischen Holzpöppchen.
Maruschka oder genau. Matruschka.
In einigen Punkten habe ich mich wiederentdeckt und habe gedacht, das kann nicht wahr sein, das war wirklich ich. Also vor allen Dingen, was so Ängste angeht und Sorgen angeht und Unsicherheit und mit sich selbst im Unreinen sein. Mhm. Sehr oft habe ich an mir selbst gezweifelt und hatte Angst, hatte auch Examensangst. Und
hallo, sprechen wir von derselben Bettina Tietjen, die jetzt bei Rotlicht zur Hauptsendezeit irgendwo Sendung moderiert?
Ja.
Wir meinen genau.
Das ist ja das Verrückte. Und vor allem, ich habe mich selbst auch meinen Kindern gegenüber ganz anders geschildert. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, wenn jemand da mal Probleme hatten oder schlecht, also Sorgen oder auch Angst eben vor Examen, vor Hausarbeiten, vor sowas alles oder vor öffentlichen Auftritten, Referaten und so. Ich habe mal gesagt, ach, ich war ganz anders. Ich habe gesagt, ich war total cool. Also ich war ganz souverän. Ich habe mir nie Stress gemacht.
Super
und so.
Mom.
Und das ist so witzig. Ich habe natürlich sofort meinen Kindern gesagt, hallo, ich muss also wirklich mich entschuldigen. Ich war genauso. Ich habe genau diese Probleme gehabt. Ich finde eben diesen Weg interessant. Wahrscheinlich wäre ich ja heute nicht so, wie ich bin, wenn ich das nicht hinter mir hätte. Ne? Ist ja eine Entwicklung.
Das ist ja die Frage, auf die man wahrscheinlich in diesem Leben dann keine Antwort mehr bekommt. Was wäre, wenn du wirklich die Coole gewesen wärst, die bei jedem Referat sich locker vorne hingestellt hätte? Hätte dich das überhaupt gereizt? Klar, jetzt muss man natürlich dann so, oder musste, jetzt machst du das ja auch schon ein paar Jahre, Grenzen überwinden und sich trauen. Aber dass du, die so lebensbejahend ist und so nach vorne gehend, dass auch du ein Funken Schüchternheit in dir trägst, das beruhigt mich irgendwie ein bisschen, liebe Bettina.
Ja, ich war relativ schüchtern. Ich war auch nie eine in der Klasse, das wusste ich auch noch, in der Schule, die sich andauernd gemeldet hat und die Klassenbeste und Klassensprecherin, Schulsprecherin. Ich war einmal Klassensprecherin, aber mehr oder weniger zufällig. Ansonsten war
Weil die anderen keinen Bock mehr hatten dann, ne?
Ja, nee, ich war Klassensprecherin, das habe ich auch in meinem Tagebuch gefunden, weil ich einen Gipsarm hatte. Ich bin nämlich aufs Gymnasium gekommen und hatte den rechten Arm in Gips, weil ich vom Baum gefallen war.
Eine Mitleidswahl.
Genau, und das fanden die alle interessant. Vor allen Dingen fanden die interessant, dass ich alles mit links geschrieben habe. Ich bin nämlich irgendwie ein bisschen habe ich auch von meiner Mutter, die Linkshänderin war, offensichtlich dieses Linkshänder-Gen. Ich habe ganz schnell gelernt, mit links zu schreiben und habe dann 6 Wochen lang alle Klassenarbeiten, alles mit links geschrieben. Das fanden die anderen so faszinierend, dass sie mich dann gleich zur Klassensprecherin gewählt haben.
Ja, wer mit links alles schreibt, der kann bestimmt auch mit links die Probleme in der Schule lösen. Das haben die sich wahrscheinlich gedacht. Aber es ist ja wie so eine Art, nochmal eine Sauerstoffflasche, die man nochmal neu befüllt, indem man sich selber nochmal neu kennenlernt. So kommt mir das ein bisschen vor, während du das jetzt beschreibst. Das finde ich ganz faszinierend, dass du dir eigentlich nochmal neu begegnest.
Ja, ich fand mich interessant, sagen wir es mal so. Ich fand mich interessant und ich tat mir auch manchmal ein bisschen leid. Ich fand mich auch sehr lustig. Ich musste teilweise wirklich sehr, sehr lachen über die Anekdoten, die ich da so aufgeschrieben habe. Also ich hatte auch, also Humor hatte ich immer schon. Das konnte man, kann man am Tag
sehen. Also du hast dich nicht verlacht, weil du vielleicht zu naiv warst oder manche Dinge, die erträumt hast, die dann gar nicht wahr wurden? Oder hast du darüber gelacht, weil du eben tatsächlich lustig warst?
Weil ich es lustig fand. Aber schon auch, weil ich dachte, meine Güte, was war ich naiv. Aber das Absurde ist, in meinem Tagebuch 1974 beginnt mit dem Eintrag mit der riesigen Überschrift Abrüsten und ich habe mich über die Atomversuche aufgeregt, über den Kalten Krieg, über die Mächtigen dieser Welt.
Du warst nicht politisch.
Aber ich war total politisch und vor allen Dingen habe ich, als ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich gedacht, haha, ist ja süß, wie sie sich aufregt da über das Aufrüsten und über die Angst vor einem Atomkrieg und so. Und habe ich geschrieben, die wichtigste Aufgabe der Welt ist es, den Frieden aufzubauen. Du, da läuft mir eine Gänsehaut über den Rücken. Wenn ich das angesichts der jetzigen Weltsituation, wenn ich das jetzt nochmal lese, da finde ich das gar nicht mehr lustig.
Ja, da war es eben auch die jüngere Generation, die ja auch gegen die Stationierung der Pershings und so weiter, sind wir alle auf die Straße gegangen, NATO-Doppelbeschluss, all diese Themen.
Ja.
Da haben wir ja auch versucht, die ältere oder die Generation der Eltern und Großeltern wachzurütteln, so wie das Friday for Future vielleicht heute eben auch tut. Also, wir haben noch einiges zu besprechen und die Frage bleibt natürlich, warum moderierst du da nicht politische Sendungen? Also, wo ist das dann hin, liebe Bettina? Gleich mehr mit dir im HR3 Sonntagstalk.
Tagebuch schreiben kommt irgendwie nie aus der Mode. Unsere Eltern haben vielleicht schon reflektiert und notiert, was sie bewegt hat. Auch wir haben Tagebücher geführt. Vielleicht einige von unseren Kids schreiben auf, was ihnen Sorgen, Probleme oder Glück bereitet. Bettina Tietjen ist zu Gast, Tagebuchschreiberin. Und wenn sie jetzt noch mal in die alten Tagebücher blättert, hat sie gerade erzählt, fandst du dich interessant, du fandst dich unterhaltsam, du fandst dich witzig und bist in den Keller gestiegen. Wie sehen sie denn nun aus, deine neuen Tagebücher? Hardcover, dünner Block, wie müssen wir uns sie vorstellen?
Ganz unterschiedlich. Also die ersten sind so dünne Schulkladden.
Mhm. Ohne Schloss.
Alle ohne Schloss. Ich habe aber raufgeschrieben, streng persönlich. Also hätte wahrscheinlich niemand davon abgehalten, die zu lesen. Aber die ersten waren, wie gesagt, so dünner. Dann sind auch ein paar ganz dicke dabei. Auch alles so Klatten. Die habe ich einfach irgendwo im Schreibhandel gekauft. Und eins habe ich auch, das so chinesisch, wie das damals modern war, ist jetzt auch wieder modern. Was mit so ein bisschen Seiden, so seidiger, gemusterter, weiß ich nicht was, so einem Stoff eingeschlagen. Und innen drin auch so hübsch bemalte Seiten. So ganz dünnes Papier. Also ich hatte alles. Ich habe einfach genommen, was sich gerade angeboten hat, einfach um schreiben zu können.
Du warst damals jung und war dir das eigentlich bewusst, wie jung du warst, wenn man das heute dann eben mit 62 liest?
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich fand mich schon alt. Ich fand mich mit Anfang, Mitte 20, fand ich mich schon extrem reif, fortgeschritten. Ich habe dann teilweise geschrieben, also wenn ich meine alten Tagebucheinträge lese, also von vor 3 Jahren, finde ich mich sehr unreif noch. Ne? Also ich fühlte mich, glaube ich, immer in dem Moment, in dem ich geschrieben habe, fühlte ich mich schon ziemlich erwachsen. Ich finde, das hat was ja Therapeutisches auch, die alten Tagebücher zu lesen. Ich habe mit vielen Leuten jetzt schon drüber gesprochen, also die dann auch sagten, ja, ich habe auch Tagebücher, ich weiß gar nicht, wo die sind. Ich will das auch gar nicht wissen. Ich will die überhaupt nicht sehen. Die sind im Keller eingeschlossen.
Nee, da wäre ich auch neugierig. Das ist doch toll.
Ja, ich finde nämlich auch, man muss sich doch der Vergangenheit auch stellen. Man weiß ja nicht, auch wenn das manchmal unangenehm ist, was man da entdeckt, aber das bringt einen doch in jedem Falle weiter. Also ich möchte mit dem Buch auch gerne dazu anregen, selber mal in die Vergangenheit zu gucken. Also man findet ja auch so tolle Sachen, welche Filme man geguckt hat, welche Musik man gehört hat. Ich habe übrigens einen Soundtrack auch. Soundtrack meiner Tagebücher habe ich sogar einen Link drin. Man kann man sich zu einer Playlist dann weiterleiten lassen, wenn man das Buch hat.
Lieblings-Soundtrack für dich?
Es gab so viel. Neil Young war einer natürlich meiner absoluten Lieblinge. Crosby, Stills, Nash & Young mochte ich sehr gern. Dann mochte ich Talking Heads, habe ich sehr, sehr viel gehört. Fischer Z, ich weiß nicht, kennst du das noch? Kennst du noch Fischer Z? So, das waren so die frühen. Und das weiße Doppelalbum der Beatles habe ich geliebt. Und dann später wurde das so in Richtung Cure, The Smiths. Ach, was habe ich alles da?
Das ist die Musik dieser Jahre. Über die Mode müssen wir gleich nochmal reden, liebe Bettina. Aber zu sagen, auch an einigen Punkten mochte man sich auch nicht oder hat man was anders gesehen, hast du gerade nochmal eben so formuliert. Gab es denn etwas, wo du vielleicht was ausgesprochen hast, was du heute anders siehst?
Also das Leben im Allgemeinen sehe ich, glaube ich, heute noch genauso. Nee, was ich heute ganz und gar anders sehe, ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre nirgendwo dazu, ich bin eine Außenseiterin, ich kenne nicht die richtigen Leute, ich bin nicht verrückt genug. Ich wollte immer so crazy sein. Ich wollte am liebsten auf eine Kunstakademie und das bin ich nicht. Das habe ich einfach dann irgendwann gemerkt, dass ich das nicht bin. Also,
aber das anzunehmen ist dann ja der große Schritt, zu sagen, ich bin es einfach nicht.
Ja, genau. Und das habe ich
im Laufe der vieles andere. Ja. Und das ist dann die Reise des Älterwerdens, was dann ja auch ganz beruhigend ist, wenn man sowas annehmen kann.
Ja, das finde ich auch. Aber ich glaube, diese Sehnsucht ist ganz normal, nach etwas anderes zu sein, als man ist. Und je besser man sich kennenlernt und je länger man lebt, desto mehr sollte man ja auch dann wissen, wer man eigentlich ist.
Also ich würde mal sagen, die Sonntagsschule von freikirchlichen Vereinigungen in Wuppertal ist weit entfernt von dem verrückten Leben, was du dir so erträumt hast.
Ja, ne? Das kam ja noch dazu, dass ich so hin und her gerissen war durch diese christliche Prägung. Ich war ja sehr durch diese doch recht strenge Gemeinde da in Wuppertal, war ich ja auch im Glauben, in Glaubensdingen so stark geprägt. Also es gab viele Regeln und Vorschriften, was man nicht durfte. Andererseits durften wir auch wieder viel mehr als die anderen in der Gemeinde, weil meine Eltern ja auch nicht aus dieser Gemeinde kamen. Und dann gleichzeitig eben dieses, ich will den richtigen Mann finden, ich will Partys feiern, ich will verrückt sein, ich will über die strenge Schlag.
Was für ein Spannungsfeld.
Das passt ja alles nicht zusammen. Ne? Das passt alles nicht zusammen. Deswegen habe ich auch dieses Tagebuch wahrscheinlich gebraucht, um diesen Zwiespalt auch mal loszuwerden.
Ja, dann. Aber ich habe so verstanden, dass die Mama sich nicht immer so ganz streng an alle testamentarischen Verhaltensregeln gehalten hat. Die war dann ein bisschen lockerer als
der
Vater.
Ja, die war viel lockerer. Meine Mutter hat sich da so ein bisschen von frei gemacht. Das war auch für uns natürlich gut. Insofern hatten wir immer so beides in uns. Wir durften schon auch viel, aber wir durften jetzt, sagen wir mal, wir durften nicht zum Tanztee, wir durften nicht auf die Kirmes. Kino war auch nicht so gern gesehen, Fernseher hatten wir auch nicht zu Hause. Also es gab schon so ein paar Sachen, durch die uns dann wiederum in anderen Kreisen zu Außenseitern gemacht haben. Also Außenseiterinnen, meine Schwester und ich waren das in erster Linie. Aber dadurch, dass unsere Mutter das ein bisschen freier ausgelegt hat, haben wir natürlich dann auch...
Die hat das Wort frei und freikirchlich dann eben wörtlich genommen. Das ist ja dann auch ganz gut.
Ja, die Mütter, das begreife ich bis heute übrigens nicht, warum diese extrem strengen Gemeinden sich freikirchlich nennen. Das hat mit Freiheit gar nichts zu tun.
Ja, Diktaturen nennen sich ja auch manchmal Demokraten. Das gibt immer wieder Dinge, die einen dann tatsächlich wundern. Bettina Tietjen ist heute unser Gast und wir reden gleich weiter mit dir, der Fernsehjournalistin.
Es ist vielleicht eines der wichtigsten Zeiten, eines der prägendsten Zeiten im Leben. Der Schulabschluss in der Tasche, volljährig sein, Freiheit, raus aus dem Elternhaus, auf eigenen Beinen lernen zu stehen, sich abnabeln, lösen, die Flügel ausbreiten. Bettina Tietjen ist zu Gast im HR3 Sonntagstalk und du warst in dieser Lebensphase ein sehr, sehr großer Frankreich-Fan, richtig Frankreich-affin.
Ja, genau. Ich bin ja schon während der Schulzeit im Schüleraustausch gewesen in Saint-Étienne. Das war für mich auch schon so ein kleiner Ausbruch. Erstmal so 3 Wochen im Ausland sein, andere Sprache, andere Kultur, fand ich toll. Und dann habe ich mich halt so in dieses Französisch und in die Franzosen verliebt, dass ich unbedingt als Au-pair-Mädchen eben nach Frankreich wollte. Mhm. Und dann wurde es Paris, weil da meine Großmutter war in so einer Organisation, die das vermittelt hat. Und da bin ich halt mit der Freundin mit 18 dann nach dem Abitur nach Paris. Und das war natürlich ein riesiges Abenteuer, das war fantastisch. Wir waren da in 2 Familien untergebracht, die waren sehr nett, die waren aber auch ganz lässig, haben uns also überhaupt keine Vorschriften gemacht. Wir mussten auf die Kinder aufpassen zu den festgelegten Zeiten und das war's. Ansonsten hatten wir unsere Zimmerchen oben unterm Dach. Es gibt ja, glaube ich, immer noch
de Bonne,
genau, diese Dienstmädchenzimmer, diese ehemaligen Dienstmädchenzimmer. Da geht man halt durch ein Hintertreppenhaus, das sogenannte Dienstbotentreppenhaus, geht man hoch. Die sind winzig klein, so, weiß nicht, was, 6-7 Quadratmeter und da wohnen alle möglichen Leute aus aller Herren Länder, wohnen da oben und da gab es dann nur so ein Stehklo und sonst nichts, ne? Kein Waschbecken oder so im Zimmer und da haben wir dann gehaust, also meine Freundin und ich sind dann, wenn wir Angst hatten, wenn wir spät nach Hause gekommen
zusammen
sind,
habe
ich bei ihr geschlafen oder sie bei mir und dann haben wir Paris unsicher gemacht, also wir haben nichts ausgelassen, kann ich nur sagen.
Also an diese Zimmer kann ich mich noch erinnern, weil ein paar Jahre später hatte ich auch diese Au-pair-Zeit in Paris und da gab es dann natürlich auch kein Kühlschrank Kühlschrank und man hat in den kühlen Monaten die Butter und Milch dann in die Regenrinne gehangen.
Ja, genau, genau, habe ich auch gemacht.
Im Sommer war es einfach furchtbar heiß und es war manchmal auch einfach unangenehm, weil man dann nicht wusste, wer steht da vor der Tür und atmet da durch Schlüsselloch.
Ja, ja, das stimmt. Also man wusste ja nicht so genau, wer da Tür an Tür wohnte. Nee. Ab und zu begegnete man jemandem, aber man kannte natürlich längst nicht alle.
Nee, genau. 6 Quadratmeter und davon gibt es in der Zeitschrift Stern auch Fotos, weil du das eben dokumentiert hast mit so einer Decke, so einer ganz dünnen Decke, die du an die Wand genagelt hast.
So ein Spitze, das war, glaube ich, eine ehemalige Gardine. Die habe ich dann in lila gefärbt und habe sie an die Wand genagelt.
Mit den Obstkisten vom Markt und an der Wand natürlich James Dean und Alain Delon. Also très parisien. Was heißt das denn oder was hieß das denn für dich, dieses Austoben dann wirklich? Also weg sein vom Blick der Eltern. Und du warst ja auch vorher eingebunden in die Familie durch die Fürsorge für die Großmutter. Du erzählst das ja auch. Sie litt unter Grümstark, konnte kaum noch etwas sehen. Außerdem brauchte sie auch irgendwann Unterstützung bei der Körperpflege. Hat deine Mom immer ganz selbstverständlich vorgelebt, aber irgendwann wart ihr dann auch mal dran, ne? Wohnen,
ja.
Putzen. Das klingt auch nach Zusammenhalt der Generation, aber eben auch nach sehr viel Verantwortung.
Ja, aber das haben wir eigentlich so angenommen. Das war für uns selbstverständlich. Das haben wir wirklich immer so vorgelebt bekommen. Also, dass die Großeltern dazugehören. Und ich fand es eben auch immer spannend, den Großeltern zuzuhören und Fragen zu stellen nach früher. Das hat mich immer interessiert. Also, ich wollte auch ganz viel wissen, wie war das mit dem Nationalsozialismus? Mein Großvater war zweimal sogar Soldat. Meine Großmutter war ja Jahrgang 1895, muss man sich mal vorstellen. Ich habe ganz viel gefragt, wieso habt ihr das zugelassen? Habt ihr nicht gewusst, was da passiert? Und das hat mich ganz doll umgetrieben. Also da habe ich sehr, sehr viel nachgefragt. Und interessanterweise,
und sie haben auch geantwortet, ne?
Die haben dann auch geantwortet. Mhm. Also mein Vater hat viel geredet. Mein Vater war ja, aber die jüngere Generation, der war ja erst 18, als er in den Krieg gegangen ist. Also der hat das überhaupt noch nicht so reflektiert in dem Moment, ne? Aber die Eltern, seine Eltern und die Eltern meiner Mutter natürlich. Ne? Mhm. Ja, da kamen interessante Antworten. Also mein Großvater, mütterlicherseits, der war in der kommunistischen Partei und der war immer Hitler-Gegner. Da wurde immer erzählt, der hätte am Tag des Kriegsausbruchs gesagt, Kinder, kauft Seife, der Krieg ist verloren. Das hat sich bei mir so eingebrannt, dieser Spruch, weil er von Anfang an gesagt hat, das wird hier nichts. Ne? Mhm. Und die anderen, naja, die Eltern meines Vaters, aber sehr christlich auch, ne, aber die waren zurückhaltender. Also ich hatte immer das Gefühl, die hatten auch Schuldgefühle.
Wenn wir damals nach Frankreich gefahren sind, hatten wir auch diese Geschichte im Rucksack. Auch in jeder Begegnung mit jungen Franzosen und Französinnen. Das war bei dir ja auch ein Thema in der tatsächlichen Feiern und Party sein in der Liebe.
Ja, ja, das habe ich auch alles aufgeschrieben. Also wir haben eben natürlich sehr viel gefeiert. Wir sind in Discos, haben die Nächte durchgetanzt, hatten sonst ein paar Stammlokale, wo wir dann immer mit unseren letzten Kröten, die wir hatten, haben uns dann an einem Kaffee oder an der Milch festgehalten.
Also du machst die wilde Party mit Milch, auch interessant.
Verrückt, nee, wir hatten ja nicht so viel Geld, wir konnten ja nicht so viel Champagner oder sowas, war nicht drin. Das mussten wir uns dann ausgeben lassen. Aber das haben wir natürlich alles voll ausgekostet. Aber eben auch dadurch, dass das Paris ja wahnsinnig international ist, haben wir eben Menschen aus aller Herren Länder kennengelernt. Viele Araber, ganz viel Israelis auch, weil die sehr viele in Paris studiert haben. Und da entwickelten sich natürlich dann, es war nicht nur Rumgeknutsche und Tanzen, sondern es waren auch wirklich interessante Gespräche über unsere Herkunft, über unsere Kultur und die Gegensätze und die Gemeinsamkeiten. Also da habe ich sehr, sehr viel gelernt durch diese Gespräche.
In ihrem Leben, da hatte sie den Schulabschluss in der Tasche, 6 Freunde, Freundinnen und einen Bulli und dann ab in die Freiheit. Zu 6, 3 Wochen lang Wildcampen in Frankreich. Vielleicht nackt baden, vielleicht knutschen oder einfach nur das Leben genießen. So beschreibt das die Moderatorin und Autorin Bettina Tietjen in ihren Tagebüchern. Wir schauen heute zurück auf die Zeit, die ja für die meisten von uns einfach eigentlich, Bettina, ja nur unbeschwert und leicht war. Diese ersten große Schritte ins Leben, aber noch ohne die Last der Verantwortung auf den Schultern. Dieses unbeschreibliche Freiheitsgefühl hast du bis heute nicht vergessen, oder?
Ja, Das liebe ich ja bis heute. Also dieses einfach losfahren, das machen wir immer noch, mein Mann und ich. Und nicht planen, sondern einfach gucken, wohin treibt der Wind uns, wo ist das Wetter gut, was reizt uns und dann immer alle paar Tage weiterfahren. Das habe ich damals zum ersten Mal kennengelernt und fand es gleich toll. Aber ich durfte ja nicht, ne? Das habe ich ja seitenweise auch im Tagebuch mich darüber aufgeregt. Ich durfte nicht. Die wollten mich ich war 18.
Und meine Eltern wollten mich nicht fahren lassen. Deine Eltern hatten so einen Einfluss und wollten dich nicht fahren lassen. Was war das ausschlaggebende Argument, das Nacktbaden?
Ich glaube, die hatten einfach, fanden das unmoralisch, dass wir da zu drei Jungs und drei Mädels da zusammen, weiß ich nicht was, unkontrollierbar 4 Wochen verbringen. Ne? Ich meine, im Nachhinein hatten sie nicht ganz unrecht, aber...
Was ist aus Klausi geworden? Das kann man ja im aktuellen Buch auch nachlesen, diese kurze, heiße Liebe in dieser Zeit.
Ja, Klausi war ja eher so, zog sich über einen längeren Zeitraum, weil der jüngere Bruder meiner besten Freundin war. Und das war immer so, brannte sich so allmählich an. Erst wollte ich gar nichts von ihm, weil er mir zu jung war. Der war 1,5 Jahre jünger als ich. Das war wie eine andere Generation. Ne? Und dann...
heute kein Thema mehr, 1,5 Jahre geschenkt.
Dann brannte sich da was an und das war so ein ewiges Hin und Her mit Klausi. Also im Nachhinein ist es wirklich sehr, sehr gut, dass nichts draus geworden ist. Aber es war immer so ein, ja, es war so ein Dauer. Über Jahre ging das mit ihm. Und nein, der Klausi, der ist natürlich nicht Klausi. Ich habe ja alle Namen geändert, weil ich ja nicht möchte, dass irgendwelche Leute. Ich habe natürlich immer ein bisschen Sachen auch dazu erfunden und Sachen hin und her geschoben. Was soll ja auch unterhaltsam sein. Also ich habe jetzt die Namen alle geändert und Klausi heißt Klausi. Das ist so eine kleine Rache. Das habe ich auch ihn schon wissen lassen. Ich habe ihm extra so einen scheiß Namen gegeben, damit er ein bisschen schlechtes Gewissen hat, dass er mich teilweise nicht gut behandelt hat. Ich fühlte mich von ihm nicht gut behandelt, aber ich glaube, er fühlte sich von mir auch nicht gut
aber
behandelt.
Aber du schreibst natürlich auch, dass dieses Bedürfnis nach Unabhängigkeit mit diesem ständigen Kampf, mit der Sehnsucht nach der großen Liebe, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch das Buch.
Ja, widersprüchlich. War eben ein sehr widersprüchliches Wesen. Einerseits habe ich mich gesehen nach der großen Liebe, andererseits wollte ich aber immer meine Freiheit haben. Und wenn einer mir zu nahe gekommen ist und mehr von mir wollte, dann bin ich gleich auf Distanz gegangen, weil ich dachte, nee. Also festbinden möchte ich mich nicht. Und die große Liebe ist der ja nicht. Das wusste ich immer schon vorher.
Das wusste ich schon.
Deswegen habe ich dann immer gedacht, nee, dann bleibe ich lieber ungebunden.
Und also
hast
dich auch nicht geöffnet oder dann nicht fallen gelassen oder nicht so reinfallen lassen, dass man dich hätte kennenlernen können oder du ihn oder...
Nee, also da hatte ich Schwierigkeiten mit. Ich habe ja auch alte Briefe gelesen. Ich habe alle Briefe aufbewahrt und habe dann bei meiner Suche auch so ganze körbeweise Briefe von früher gefunden. Und da habe ich dann mal so ein bisschen nachgelesen, so in alten Liebesbriefen auch. Und da war ich manchmal
echt... Das wird das nächste Buch.
Da war ich schockiert. Da war ich, wie ich mit denen teilweise umgegangen bin. Also sie waren wirklich nette dabei, die mir auch rührende Briefe geschrieben haben. Und ich habe ja meine nicht mehr. Aber ich entnehme diesen Briefen, dass ich nicht so nett zu denen war.
Du hast nur eine Zeile geschrieben wahrscheinlich und die gleich abserviert. Ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass man sich selbst so ein bisschen fremd ist, weil du gerade sagst, viele waren doch nett dabei und dann dieses Feiern, dieses Party machen wollen, das Leben genießen und eintauchen ist etwas, was wirklich auch immer wieder auch auftaucht beim Lesen, was natürlich Spaß macht, auch sich selbst zu erinnern an all die Nächte, die wir durchgemacht haben. Und wenn man bedenkt, heute nach 3 Glas Wein, denkst du schon, oh Gott, morgen habe ich die und die Termine, ich muss ins Bett vor 12, damit ich morgen funktioniere.
Ja, das finde ich schade, übrigens auch sehr schade.
Ja.
Und das ist auch eine Inspiration für mich heute, dass man doch mal nicht so vernünftig sein sollte. Ja, nur weil man Anfang 60 ist, muss man ja jetzt nicht auf einmal gar nichts mehr machen, was neben der Spur ist. Man kann ja auch mal was Verrücktes, mal was wagen und einfach mal eine Nacht durchtanzen oder was weiß ich, nackt in den Stadtpark See springen oder nach Paris fahren, so wie wir es gemacht haben. Wir sind nachts um 4 aufgebrochen, sind einfach nach Paris gefahren, nächsten Tag wieder zurück. Also solche Dinge, warum soll man die denn nicht mehr machen, nur weil man älter ist? Also ich habe meinem Mann das schon angekündigt, dass er sich darauf gefasst machen kann, dass wir in Zukunft wieder mehr verrückte Sachen machen. Er hat sich nicht so gefreut über diese Ankündigung.
Okay, also er ist da etwas verhaltener und bei dir rechne ich mit allem. Hauptsache, es macht dann Spaß. Aber diese Au-pair-Jahre, was bleibt von diesem Aufbruch? Also würdest du das heute auch noch jedem empfehlen, einfach mal ein bisschen Auslandsluft zu schnuppern? Muss ja nicht Paris sein, kann ja auch irgendwas anderes sein. Aber das als wichtige Erfahrung zu speichern, sich selbst im Ausland zu erleben?
Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Das würde ich jedem empfehlen, dass man das gleich nach der Schule macht, weil die Schule ist ja nun auch von Zwängen bestimmt. Und wenn man das endlich hinter sich hat, dann sollte man auf seine Freiheit genießen. Das haben meine Kinder auch beide gemacht. Die sind beide 2 Jahre gereist. Also sie haben nach dem Abi Work and Travel gemacht und haben sehr viel von der Welt gesehen, also mehr als ich. Und das habe ich ihnen auch immer geraten, weil für mich das eine ganz wichtige Zeit war. Ich war ja insgesamt auch 2 Jahre im Ausland, also 1,5 Jahre in Paris, weil ich ja nochmal ein Auslandssemester da gemacht habe und nochmal ein halbes Jahr in New York nach meinem Studium. Also das war für mich sehr prägend. Keine Angst haben vor anderen Sprachen, vor anderen Kulturen, sich souverän bewegen, inmitten von Menschen, die eine ganz andere Geschichte haben, einen ganz anderen Hintergrund. Das ist ja unglaublich Horizont erweiternd.
Und du bist auch nach wie vor, das spüre ich immer wieder, wenn du Menschen begegnest, immer wieder noch neugierig. Und
ja,
hast ja diese unglaubliche Offenheit auch immer im Gepäck. Und trotzdem, das schreibst du auch in deinem Buch, darüber würde ich gleich ganz gerne nochmal mit dir reden, wurde auch bei euch zu Hause, so schreibst du es ja, viel heruntergeschluckt, viel verdrängt um des Friedens Willens. Und bei dir kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass du dann auch die Klappe gehalten hast. Reden wir gleich drüber, oder?
Ja, gern.
Aggressive Auseinandersetzungen oder gar Handgreiflichkeiten gab es bei uns zu Hause zum Glück nicht. Aber etwas mehr offener Streit und Rebellion, das hätte uns vielleicht ganz gut getan, schreibt mein heutiger Gast im hr3 Sonntagstalk, Bettina Tietjen, in ihrem Buch »Früher war ich auch mal jung«. Ja, es wurde viel heruntergeschluckt und verdrängt um des lieben Friedens willen. Da sprechen wir von deinem Elternhaus, jetzt nicht von deiner Familie mit deinem Mann. Wo war denn da der Streit, die Diskussionslust, die Rebellion? Wir sind ja in den 70er Jahren, einer politisch sehr aufgewühlten Zeit auch.
Ja. Ja, ich habe nicht rebelliert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe innerlich rebelliert, aber nicht äußerlich, weil meine Eltern nicht so offen waren für solche. Wir haben diskutiert schon, ne? Wir haben diskutiert über politische Themen, aber es gab nicht so dieses Aufbegehren so gegen das Establishment und sagen, ich mache jetzt bewusst genau das Gegenteil von dem, was ihr gut findet. Es war immer sehr harmonisch. Wir waren alle sehr harmoniebedürftig in unserer Familie.
Aber es klingt ein bisschen so, als hätte es dir gefehlt, als wenn du dir davon mehr versprochen hättest. Und was genau?
Ich hätte das gut gefunden, wenn man sich mehr aneinander gerieben hätte und auch einfach mal offen gestritten hätte. So. Also zum Beispiel, dass ich immer in diese Gemeinde mitgelaufen bin da. Ich frage mich im Nachhinein, warum habe ich das so lange gemacht? Hm. Ich habe es gemacht, um meine Eltern nicht zu enttäuschen. Aber es war ja im Grunde heuchlerisch. Also ich bin da ja nicht hingegangen aus Überzeugung, sondern nur um zu, gehe ich halt sonntagsnachmittags dahin, setze mich dahin, falle mir die Augen zu, weil ich zu lange gefeiert habe am Abend vorher und dann gehe ich wieder nach Hause. Ne? Nur damit mein Vater das Gefühl hat, ja, die Kinder kommen halt noch mit, aber das würde ich heute einfach jedem raten, zu sagen, nein, da gehe ich nicht mehr hin, das ist nicht mein Ort.
Das bin ich nicht.
Ne? Das hätte ich viel früher machen sollen und mich nicht immer hin und her reißen lassen sollen zwischen diesem schlechten Gewissen Gott gegenüber und dem, was ich eigentlich gerne machen wollte. Also sowas hätte viel offener ausgesprochen werden müssen bei uns.
Und
aber das war immer so, wir haben uns alle lieb, es ist alles schön und nur kein lauter offener Streit.
Spielt denn der Glaube noch heute eine Rolle? Ich kann mir vorstellen, wenn eure Eltern darauf so bedacht waren oder insbesondere der Vater, dass ihr dann eben auch mitkommt, einen Samen zu setzen, dass der diese Saat des Glaubens und darin einen Halt finden im Leben auch eine Rolle bei der nächsten Generation, bei euch Schwestern dann spielt.
Ja, also ich würde mich schon als gläubigen Menschen bezeichnen, aber das hat nichts mehr mit der Institution Kirche zu tun oder mit irgendwelchen Vorschriften, sondern mit einer inneren Haltung. Also ich glaube einfach, dass es etwas gibt, was größer ist als wir selbst und dass vielleicht nach dem Tod auch wir in irgendeine andere Form der Existenz übergehen. Das hoffe ich, sagen wir mal, ich hoffe es. Und ich habe mir aber total angewöhnt, durch meine Kindheit auch durch den Umgang mit meinen eigenen Kindern, als sie klein waren, so kurze Stoßgebete. Also so einfach so mal kurz sagen, ja, oder danke, lieber Gott, oder was auch immer, oder so Wünsche formulieren. So.
Kannst dich nach dem Sonntagstalk bei ihm bedanken.
Ja, aber das ist wirklich, das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Und ich habe mit den Kindern ja auch immer, als sie klein waren, immer abends gebetet. Wir haben uns immer beim lieben Gott bedankt für alles, was schön war an diesem Tag.
Schön, das finde ich schön. Und trotzdem, mit all dieser Erfahrung, mit diesem Elternhaus, von dem du getragen bist und aus dem du dann irgendwann gesagt hast, so, jetzt breite ich meine Flügel dann ein bisschen aus, haben wir am Anfang angefangen, dass der erste Satz oder das erste Wort in deinem Tagebuch war, abrüsten. Und dann habe ich vorhin nochmal gesagt, was ist denn mit der politischen Karriere? Also eine Investition investigative, knallharte politische Journalistin ist aus diesen ersten Tagebucheintragungen dann ja nicht aus dir geworden.
Nee. Also das war eben auch nicht mein Weg. Ne? Mhm. Das habe ich dann aber im Tagebuch auch selber festgestellt. Als ich ganz jung war, da habe ich mich erzürnt und fand alles ungerecht und schlimm und habe mich über die Welt aufgeregt. Und dann hat das aber nachgelassen. Also je älter ich wurde, desto wichtiger wurde das nach innen gucken. Also das, was draußen drumherum passierte, war dann mir im Tagebuch nicht mehr so wichtig. Ich habe den Tschernobyl habe ich weggelassen, obwohl ich genau weiß, wie sehr uns das alle beschäftigt hat. Das habe ich mit keinem Wort in meinem Tagebuch erwähnt. Also ich habe mich von diesem politischen, drumherum habe ich mich dann entfernt. Ich bin ein politischer Mensch. Also ich bin immer so gut informiert. Ich interessiere mich für das, was unser Leben, ja unsere Geschicke ja lenkt, ne? Ob wir es wollen oder nicht. Aber ich sehe mich da journalistisch, also vom Job her sehe ich mich überhaupt nicht in dieser Rolle.
Naja, vielleicht war das Radikale, das, was innerlich so aufwühlend mit dir passierte, dann dazu zu stehen und das nach außen eben auch zu tragen, ein paar Jahre später dann und eben nicht die Greta Thunberg deiner Generation tatsächlich zu werden oder das eben beruflich umzusetzen. Und diesen inneren Mut zu haben, zu sich selbst zu stehen, ist ja auch schon eine ganz große Reise.
Ja, ja, und ich finde, im Grunde ist ja alles politisch, was, wenn wir miteinander reden, wenn wir mit irgendwelchen Menschen reden, ganz egal, was die machen, das ganze Leben ist politisch, es spielt ja immer mit rein. Und auch wenn du Menschen erklärst, Dinge, Zusammenhänge erklärst und vermittelst, hast du ja im Grunde auch eine politische Funktion. Ne? Ist nur was anderes, als jetzt Hart aber fair zu moderieren oder im Bundestag eine Rede zu halten. Das ist einfach nur ein anderer Ort und eine andere Form des politischen Bewusstseins.
Stimmt. Und wir haben aber auch irgendwie ein bisschen mehr Spaß, denke ich.
Immer. Das finde ich auch. Wir haben mehr zu lachen.
Genau. Bettina Tietjen zu Gast im hr3 Sonntagstalk und gleich noch der kurze Anekdotenhagel mit dir. Ja, zum Abschluss der Sendung haben wir immer noch mal die Rubrik Fragenhagel. Aber bei Bettina Tietjen muss es heißen, der Anekdotenhagel. Denn wer so viele Tagebücher geschrieben hat, wer die Talksendung Das und im NDR gemeinsam mit dem wunderbaren Kollegen Jörg Pilawa die NDR Talkshow moderiert, der muss uns einige Anekdoten noch mal kurz auflösen. Bettina, bist du bereit?
Ja.
Wie kam es, als deine Mutter ans Telefon ging und sagte, dein Scheich ist dran?
Ja, ich habe immer so einen Scheich kennengelernt, so eine Delegation, ein Prinz aus dem arabischen Land mit seinem Gefolge, mit einer Freundin zusammen. Und der ging mir bis zum Bauchnabel, hat sich aber unsterblich in mich verliebt und rief immer an. Und über Jahre ging das. Und meine Mutter konnte kein Englisch und hat ihn immer nicht verstanden. Und dann hat die, ich weiß nicht, ob man das Plattdeutsche in Hessen versteht, aber irgendwann hat meine Mutter gesagt, bloß meck am Kopf und hat den Hörer aufgeknallt. Das heißt so viel wie, ja, kannst mich mal, ich verstehe dich nicht. Also das war sehr lustig. Der Scheich hat mir das letzte Mal Blumen geschickt, kurz vor der Hochzeit. Und danach habe ich nie wieder was von ihm gehört.
Eieiei, also vielleicht organisiert er mittlerweile irgendwelche Fußball-Weltmeisterschaften in Katar, oder?
Keine Ahnung, ich habe mal recherchiert, ich konnte ihn nirgendwo mehr finden.
Okay, nächste Anekdote. Warum wurdest du nicht als Volontärin beim ZDF genommen und was hat die Schwarzwaldklinik damit zu tun?
Ich saß da beim Vorstellungsgespräch. Das waren nur ältere Männer. Es waren ein riesiger Konferenztisch und die haben mich mit Fragen gelöchert und ich war ja nun ohne Fernseher aufgewachsen und habe mich auch dummerweise überhaupt nicht vorher auf das ZDF in irgendeiner Form vorbereitet. Und da kamen dann Fragen zum Programm, unter anderem, wie finden Sie die Schwarzwaldklinik? Und ich hatte die noch nie gesehen, hatte aber davon gehört.
Warum will man zum Fernsehen, wenn man selber keinen Fernseher zu Hause hat?
Ich wollte einfach Journalistin werden. Ich habe mich überall beworben. Also bei Zeitungen, beim Fernsehen, beim Radio. Ich wollte einfach ein journalistisches Volontariat. Es war mir ganz egal, ob Fernsehen oder was anderes. Und da habe ich einfach gesagt, als er gefragt hat, wie finden Sie die Schwarzwaldklinik? Finde ich nicht so gut. Und dann meinte er, was genau finden Sie daran nicht gut? Und da habe ich irgendwie, bin ich knallrot geworden und habe gesagt, ja, finde ich kitschig.
Ich dachte, du weißt, aber damit hast du ja eigentlich einen Volltreffer gelandet. Aber es war natürlich der Quotenrenner. Was hat ein gewisser Karl Hinterleitner mit einer rasanten Verfolgungsfahrt über unsere deutschen Autobahnen hier zu tun?
Die Geschichte ist so herrlich, oder?
Da kannst du die kurz erzählen?
Totgelacht im Nachhinein. Das war ein Skilehrer. Ich bin regelmäßig zu so Freizeiten als Betreuerin mitgefahren nach Österreich. Und Hinterleitner war halt ein Skilehrer, den ich attraktiv fand, mit dem ich dann irgendwie zu später Stunde auch rumgeknutscht habe. Und dann bin ich, das war aber der letzte Abend, unser letzter Abend dieser Freizeit. Das heißt, am nächsten Morgen um 7 Uhr mussten wir am Bus gestiefelt und gespornt am Bus stehen. So, dann bin ich da beim Hinterleitner irgendwie eingeschlafen und habe dann leider den Wecker nicht gehört und bin dann erst um, weiß ich, 7:30 oder so, wer rüttelte der mich und sagte, musst nicht heim. Und dann bin ich wie von der Tarantel gestochen zum Hotel gerast und der Bus war weg. Alle waren weg. Die hatten mich einfach da zurückgelassen. Und dann bin ich mit einer Frau...
Wie bei Kevin allein zu Hause.
Ja, wirklich. Und dann bin ich mit einer Frau, die zufällig mit ihrem Sportwagen auch in dieselbe Richtung fuhr, die hat mich dann netterweise mitgenommen. Dann haben wir die ganze Zeit versucht, diesen Bus einzuholen, weil ich nicht wollte, dass meine Eltern mitkriegen, dass ich beim Skilehrer übernachtet hatte. Aber leider ist es mir nicht gelungen. Wir haben den Bus nicht eingeholt und sie haben es dann doch erfahren.
Oh mein Gott, durftest du jemals wieder in die Berge fahren?
Da war ich immer, das muss man sich überlegen. Ich habe da wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt und ich war 26. Ne?
Das muss man sich mal vorstellen. Das ist gut, dass du das nochmal aufgelöst hast. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen.
Verrückt, wirklich.
Deine freie Interpretation von Taxi nach Paris?
Soll ich singen jetzt? Mit einem Taxi nach Paris, nur für einen Tag, mit einem Taxi nach Paris, weil ich Paris nun mal so mag. Reicht das?
Ja, das reicht. Ich glaube, die Sendung hat heute einfach nochmal klar gemacht, dass es sich immer wieder lohnt, in den Keller zu gehen und alte Tagebücher auf jeden Fall wiederzufinden, liebe Bettina. Eine wirklich unterhaltsame, aber auch emotionale und aufwühlende Zeitreise. Früher war ich auch mal jung und ich danke dir von Herzen. Kann man nachhören im hr3-Podcast und in der ARD-Audiothek natürlich, wenn wir beide hier das Studio verlassen haben. Danke.
Danke, liebe Bärbel. Immer wieder schön, bei dir zu Gast zu sein.
Zu Hause in Hessen.